Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Heute zu Gast haben wir Steven Töne, seines Zeichens Kriminalbeamter bei der Wache in Dortmund. Herzlich willkommen, Steven.
Ja, schön bei euch zu sein.
Steven, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zur Polizei oder auch zur Kriminalpolizei gekommen bist und ob du schon im Vorfeld wusstest, dass du dich mit Themen rund um Verluste auch beschäftigen möchtest und wirst.
Also ich bin relativ schnell nach dem Abitur zur Polizei gegangen, hatte ein Jahr lang diese typische Findungsphase, sag ich mal, aber dann direkt zur Polizei. Und von da an war mir eigentlich auch immer klar, dass ich zur Kriminalpolizei gehen möchte. Und der typische Weg in Dortmund ist halt nun mal eben, dass wenn man zur Kriminalpolizei geht, häufig über die Kriminalwache geht. Und da haben wir dann halt mit den Sterbefällen in Dortmund zu tun. Und deswegen kam ich da gar nicht so richtig drum rum, dass das vorher irgendwie das Ziel war oder dass ich wusste, dass ich mit Sterbefällen zu tun haben werde. Das konnte ich vorher nicht sagen. Aber genau, das so war der eigentlich der Weg.
War so der natürliche Lauf der
Dinge. Ja, genau, tatsächlich, ja.
Ja, von mir auch herzlich willkommen. Ich bin auch wieder da, der Alex. Ja, die Frage ist vielleicht jetzt erstmal, ich als Bestatter weiß es zwar, aber ist die Frage, habt ihr nur bei Mord mit Tod zu tun?
Das ist auf keinen Fall so. Also bei Tötungsdelikten ist es natürlich total logisch, ne? Und da weiß dann auch jeder, klar, da muss die Polizei kommen. Aber in Deutschland ist das so, dass wenn eine Person verstirbt, immer ein Arzt quasi hinzugezogen werden muss. Das ist auch tatsächlich die gesetzliche Pflicht eines jeden Menschen in Deutschland, direkt einen Arzt zu konsultieren. Und der Arzt muss dann feststellen, welche Todesart vorliegt. Also liegt ein natürlicher Tod vor? Das ist häufig der Fall, wenn der Hausarzt kommt, der schon ganz lange die Person begleitet hat. Vielleicht ist ja auch schon eine palliative Betreuung oder sowas. Im Vorhinein
wird er gerufen?
Genau. Kommt er an? Entschuldigung. häufig ist es aber einfach so, dass der Notarzt gerufen wird, weil man sich natürlich Sorgen macht, die Person ist gerade verstorben oder atmet nicht mehr oder sowas. Und dann rufe ich den Notarzt an und der kommt. Und weil der halt gerade da ist, muss der diesen Todesschein, so heißt das, oder die Todesbescheinigung ausfüllen. Und da die Patienten häufig nicht kennen, nicht wissen, welche Vorerkrankungen bekannt waren, entscheiden die sich immer dafür, eine unklare Todesursache zu attestieren. Und dann ist es halt auch schon so, dass die Polizei alarmiert werden muss. Es gibt noch die nicht natürliche Todesart. Das ist dann halt bei Mordfällen, sag ich mal, oder bei Tötungsdelikten ganz offensichtlich oder auch bei Suiziden. Aber in der Regel ist es die unklare Todesursache. Und dann ist auch schon die Polizei quasi involviert.
Ja. Du sprachst jetzt gerade von den Notärzten. Da ist es ja so, es kommt ja trotzdem mal vor, dass manchmal ein Notarzt den Tod bescheinigt. Ist es dann so, der Arzt ist dann quasi auch dafür, also bürgt dafür, wenn da irgendwie in irgendeiner Form dann doch was wäre, dann wird der dafür.
Ach, du meinst, wenn der natürlichen Tod bescheinigt.
Weil das was ja im Endeffekt ist, ist, dass ja der Notarzt dann sagt, okay, ich kann das nicht beurteilen, so wie Steven das ja gerade sagte. Und wenn dann der, wenn dann doch der Notarzt sagt, ich mach das, passt schon, dann, also ist zumindest das, was ich gehört habe, ist schon so, dass dann der Arzt sich so ein bisschen, ich sag mal, in die Nesseln setzt. Weil im Endeffekt, wenn dann doch was wäre und die Polizei nicht ermittelt hat.
Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Ärzteschaft in Deutschland auch so ein bisschen so eine privilegierte Tätergruppe ist, weil die halt nun mal eben dann darüber entscheiden können, welche Todesart gerade vorliegt. Aber in der Regel ist das halt einfach so, wenn der Notarzt, auch wenn das der Notarzt macht, ob es da jetzt irgendwelche Regularien innerhalb der Notärzte, jetzt für Dortmund kann ich nur sprechen, gibt, das weiß ich nicht. Ob die dazu verpflichtet wurden, quasi immer eher eine unklare Todesursache zu attestieren, das, keine Ahnung. Aber in der Regel wäre es dann halt so, ne, wenn die sagen, das hier ist ein natürlicher Tod, dann wird eigentlich auch gar nicht mehr, wenn die Verwandtschaft das nicht vielleicht irgendwie ausdrücklich wünscht oder so, oder selber dann zur Rechtsmedizin geht und sagt, ich möchte, dass hier eine Obduktion stattfindet, dann würde das keine Behörde mehr mitkriegen, diesen Sterbefall. Weil dann würde man den Bestatter konsultieren und dann anschließend dann die Bestattung einleiten.
Ja. Wir sind jetzt aber voll tief ins Thema schon.
Genau. Also mich interessiert natürlich auch, also wie läuft das dann überhaupt ab? Also ich habe jetzt schon mal gelernt, man muss einen Arzt anrufen. Genau. Und dann, man muss nicht immer einen Notarzt anrufen. Es kann dann auch sein, der behandelnde Arzt oder das Palliativnetzwerk, wenn man da schon angeschlossen sind, die sind ja rund um die Uhr erreichbar. Ja. 24/7. Die sind dann natürlich mehr im Thema und dann geht alles, ich sag mal, seinen regulären, ganz normalen Lauf. Ja. Und wenn die jetzt nicht erreichbar sind oder da kommt ein Nachbar an und weiß überhaupt gerade nicht, was zu tun ist, dann wird 112 gerufen.
Ja.
Okay. Und dann trabt ihr da an. Ja. Also dann kommt wahrscheinlich erst der Notarzt und der informiert euch dann. Also oder wie läuft das?
Der Notarzt wird in der Regel quasi über seine eigene Leitstelle, die Leitstelle bei der Polizei, kontaktieren. Und die Polizei schickt dann in der Regel immer erstmal einen Streifenwagen zu der Örtlichkeit. Und die fahren dann dahin, gucken sich dann alles an, stellen die Auffindesituation fest, welche Personen sind gerade vor Ort, wo liegt der oder die Verstorbene, war die Tür kaputt, ist die Tür ganz normal verschlossen gewesen. All diese Umstände werden halt von der Streifenpolizei dann festgestellt und die schauen dann auf die Todesbescheinigung, die der Arzt ausgefüllt hat. Und wenn die sehen, okay, der Arzt hat einen nicht natürlichen, also unklar oder unnatürlich attestiert, oder es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen unbekannten Toten, dann werden die uns dann halt anrufen und dann kommen wir auch.
Ah, okay, das ist nochmal was Neues. Das heißt, es kommt quasi zweimal die Polizei.
Es kommt im Grunde genommen zweimal die Polizei, genau.
Okay, eine Streife kommt wahrscheinlich mit zwei Leuten.
Genau, mittlerweile haben wir viele Auszubildende und deswegen häufig dann auch halt zu dritt.
Okay.
Aber in der Regel ist halt zwei Personen auf einem Streifenwagen.
Okay, das ist ja, also wenn ich mir das jetzt als Hinterbliebene vorstelle, ich meine, wir haben ja schon festgestellt, ich habe jetzt das erste Mal mit einem Kripo-Beamten zu tun. Das ist schon. Und wenn ich da jetzt mich in die Rolle eines Hinterbliebenen zurückdenke oder reinfühle, stehe ich da, weiß schon nicht, was irgendwie passiert ist mit meinem Angehörigen, meiner Angehörigen und dann kommen erst irgendwie, ich sag mal, im schlimmsten Fall, muss man ja in dem Fall sagen, drei Leute, die ich nicht kenne, von der Streife und dann kommen nochmal zwei Kripo-Leute oder noch mehr.
Im schlimmsten Fall dann halt auch drei, weil wir auch Auszubildende teilweise haben, die jetzt bei uns sind und sich das alles angucken und dann stimmt das tatsächlich, dass man unter Umständen sechs Polizeibeamte bei sich im Wohnzimmer stehen hat, ja.
Ich stelle mir das total beängstigend und verunsichernd vor. Wie geht ihr mit der Situation um?
Jetzt
auf die Hinterbliebenen.
Okay. Also wir versuchen das natürlich so einfühlsam wie möglich zu machen, das ist klar. Häufig ist es halt so, dass wir allein schon die Übergabe, dass nur eine Person oder sowas bei den Angehörigen bleibt, die Übergabe, was ist hier passiert, ne, findet dann außerhalb der Wohnung auch statt oder außerhalb des Hauses, sodass sie das gar nicht erst mitbekommen müssen. Und dass man sich dann auch irgendwie so ja fliegend verabschiedet, sag ich mal, dass das gar nicht so vorkommt, als würden jetzt quasi hier gerade sechs Personen im Wohnzimmer stehen.
Ja.
Und ich hatte jetzt eigentlich auch noch nie das Gefühl, dass das irgendwie eine angespannte oder unangenehme Situation dann war. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sich dann auch tatsächlich dann freuen, wenn wir dann da sind, weil wir dann auch immer so verkauft werden als von wegen, die wissen dann auch, wie es weitergeht und was alles passiert. Und ich habe immer das Gefühl eigentlich, okay, jetzt gerade kommen die Antworten rein.
Okay.
Und deswegen wird das eigentlich ganz freundlich quasi angenommen.
Okay, das heißt also, schwieriger ist es dann wahrscheinlich bei den Streifenpolizisten, die dann ankommen und dann wahrscheinlich eher unvermittelt irgendwie da auftauchen, ne?
Ja, und die dann vor allem auch sagen müssen, ja, wir müssen jetzt noch die Kriminalpolizei anrufen, irgendwann kommt noch der Bestatter, wenn die das alles schon sagen und dann sich für die Angehörigen quasi auf einmal, ja, jetzt muss ich noch so viele Stunden warten unter Umständen. Ich glaube, das ist schwierig, ja.
Voll. Jetzt stellt man sich ja gerade, wenn man so, ich sag mal, diese Situation aus dem Tatort oder so kennt, stellt man sich das ja dann auch so ein bisschen, ich sag mal, romantisch vor, dann kommt dann vielleicht auch jemand noch vorbei, der sich um einen kümmert, ist aber wahrscheinlich jetzt auch nicht immer absolut gegeben, dass, ich sag mal, ein Seelsorger kommt oder jemand wirklich dann für einen da ist, der sich daneben setzt und wirklich die ganze Zeit zuhört? Oder macht ihr das auch?
Also, ich sag mal, in der Regel sind wir ja zu zweit und wir unterteilen unsere Arbeit immer in einen subjektiven Teil ein und in einen objektiven Teil. Und also einer kümmert sich quasi um die Angehörigen, um das Sprechen, und der andere kümmert sich um die Leiche, sag ich mal, als solche. Und unser Einsatz dauert ja unter Umständen, je nachdem, wie lange halt der Bestatter dann braucht, ne, auch man 1,5 Stunden vor Ort, sag ich mal. Und in dieser Zeit kann man sich natürlich dann auch um die Angehörigen kümmern, mit denen sprechen, je nachdem, was halt auch dann gewünscht ist. Ne? Wir wollen ja auch nicht immer alle sprechen. Manchmal ist es auch total schwierig, mit den Leuten dann zu sprechen. Manchmal muss man sich halt auch anschweigen. Genau, das können wir halt gewährleisten, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Bestatter kommt, auch da zu sein.
Wow. Ich bin ja jetzt mehr ein sprechender Mensch. Ich stelle mir das auch für euch total schräg vor. Dann in einer fremden Wohnung zu sein mit trauernden Menschen, also meistens zumindest, und dann auch das Schweigen ertragen zu müssen. Also wie ist das für dich, wenn du dann da vor Ort bist?
Ja, also klar, schön ist das nicht. Ne? Mhm. Also das ist schon ein unangenehmes Gefühl dann in dem Moment. Aber ja, also gibt halt auch keine Alternative, denke ich mir dann. Also das muss man jetzt halt aushalten.
Ja, ja,
kann ja jetzt schlecht über das Wetter irgendwie notgedrungen sprechen oder über Fußball oder was auch immer.
Ja.
Es wäre
ja
total unangebracht.
Wahrscheinlich denkt man sich dann im Moment auch so, ich bin nicht derjenige, der gerade diesen Verlust hat, sondern ich sitze hier und versuche zu helfen, wenn das hilft.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Gut, ne? Ja.
Ja.
Im Zuge der Ausbildung als Kriminalpolizist werdet ihr da auch, ich sag mal, besonders drauf geschult? Oder hat jeder da seinen eigenen Stil, der da jetzt, ich sag mal, diesen subjektiven Teil übernimmt? Wie?
Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass jeder so seine Präferenzen hat. Ne? Es gibt halt immer den einen oder anderen, der lieber mit den Angehörigen spricht, und den einen oder anderen, der lieber bei der Leiche tatsächlich ist und dann halt die Leichenschau macht. Lernen, sag ich mal, tut man grundsätzlich natürlich beides. Also das fängt schon im Studium an. Das Thema Todesermittlung ist jetzt nicht gerade unbedingt klein. Das macht man schon von, ich weiß nicht, in welchem Jahr das stattfindet genau, aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und auch im Laufe des Studiums hat man mittlerweile bei der Polizei NRW jedenfalls so Trainings sozialer Kompetenzen. Und da ist auch ein großes Thema halt das Überbringen von Todesnachrichten, was ja eigentlich, wo man vieles halt von anwenden kann, wenn man mit Angehörigen spricht, auch wenn man jetzt gerade nicht die Nachricht überbringt, aber kurz danach quasi da ist. Ich glaube schon, dass das eigentlich einen großen Stellenwert hat mittlerweile bei der Polizei, ja.
Jetzt hast du gerade von dem Studium gesprochen, jetzt bin ich total neugierig. Für alle da draußen, die vielleicht auch Lust haben, diesen Weg zu beschreiten, wie baut sich das auf? Also was wird da tatsächlich gelehrt und wie ist da auch der Praxisbezug?
Jetzt kann ich natürlich nur von der Ausbildung sprechen, die ich gemacht habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin 2016 angefangen bei der Polizei und 2019 fertig geworden mit der Ausbildung oder dem Studium. Und im Grunde genommen ist es so, dass man drei Blöcke hat, so sagt man. Es gibt den Theorieblock, den Trainingsblock und den Praxisblock. Und im Theorieblock ist man halt in der FH oder mittlerweile, glaube ich, sogar Uni und lernt theoretisch halt, ne, die ganzen Rechtsfächer, die ganzen polizeispezifischen Fächer, wendet das anschließend im Training quasi an. Da ist man immer in irgendwelchen Polizeistandorten. Die sind jetzt in NRW in Selm, Stuckenbrock. Und anschließend muss man dann halt ins Praktikum, ne? Entweder zur Streifenpolizei oder auch zur Kriminalpolizei. Da gibt es aber ja unterschiedlichste Kommissariate von bis, ne, von Mord und Totschlag, sag ich mal, bis hin zu der Alltagskriminalität, Einbrüche. Und und das ist der Weg, den man 3 Jahre lang bestreiten muss. Und anschließend ist es in NRW so, dass man immer erstmal zur Streifenpolizei kommt und die dann auch 1 Jahr mindestens machen muss. Und von da aus kann man sich dann, wenn man denn möchte, das ist natürlich auch kein Muss, viele bleiben auch auf dem Streifenwagen, weil das auch eine sehr schöne Arbeit ist, kann man sich dann in die verschiedenen Richtungen bewegen, die es halt nun mal eben gibt. Und die sind ja wirklich unzählig tatsächlich.
Ist Kripo beliebt?
Also ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich einfach Ja sagen würde. Hm. Die Kripo ist halt vielleicht nicht so actionreich, ne, wie jetzt das Leben als Streifenpolizist. Und deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass viele Jüngere sagen, oh, vielleicht später mal, aber jetzt gerade noch nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon irgendwie auch wieder mehr so ein Thema wird für viele, dass sie das doch machen wollen. Ja, mittlerweile, wir hatten, als ich angefangen habe, das ist ja wirklich noch nicht lange her, aber da waren halt echt noch sehr, sehr viele alte Menschen bei der Kriminalpolizei, sag ich mal. Hm. Ältere Kollegen, und das war halt irgendwie vielleicht so ein bisschen abschreckend für viele Jüngere, aber das ändert sich halt von Jahr zu Jahr, und ich glaube, deswegen wird die auch immer interessanter für viele junge Leute.
Hätte ich komplett anders eingeschätzt.
Voll. So, ne? Deswegen habe ich es einfach mal so gefragt.
Ich habe auch immer gedacht, so Kripo, da ist die Action. Ne? Voll. Also, nee, aber das, also nee, Fernsehen bildet nicht, Leute.
Ja, aber wirklich. Weder RTL 2 noch Vox ist immer real.
Klar, Action gibt's rein theoretisch überall. Die kann auch immer irgendwie irgendwas passieren. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, Durchsuchungen oder so können auch immer mega interessant sein. Und da kann auch was passieren. Aber wirklich, also wirklich Action hat man halt schon im Streifendienst.
Okay. Ja, ist halt, also wenn ich das jetzt so formulieren würde, ist es ja schon so, ich sag mal, recherchieren und dokumentieren.
Ja,
kurz zusammengefasst, weil also zumindest das, was du jetzt gerade so berichtest und auch der Bereich, der jetzt quasi ja wirklich um die Todesermittlung geht, ist ja schon so, man hat eine gewisse Situation, diese wird aufgefunden. Natürlich kann die Situation sich unterschiedlich gestalten, aber vom Prinzip her muss man dann halt im Nachhinein natürlich viel auch recherchieren, telefonieren etc., zumindest so, wie ich das verstanden habe. Aber das kannst du gerne auch mal erzählen. Also was passiert dann im Nachgang, wenn ihr dann gerufen wurdet? Was macht ihr dann, was ein Arzt nicht gekonnt hätte?
Also grundsätzlich ist es so, jetzt arbeite ich bei der Kriminalwache oder beim Kriminaldauerdienst, so heißt es auch häufiger. Wir sind nur für die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen quasi zuständig. Und anschließend geben wir jeden Sachverhalt an die Fachdienststellen ab. Wir kümmern uns nicht nur um Sterbefälle, sondern auch um Sexualdelikte, Branddelikte, Vermisstenfälle, Raubdelikte. Und im Grunde genommen bearbeiten wir die alle gleich. Wir erheben einen subjektiven Befund, wir erheben einen objektiven Befund, schlussfolgern daraus, was halt nun mal eben zu schlussfolgern ist, und fällen ein kleines Urteil mit, das ist passiert, so war es wahrscheinlich, so war es vielleicht nicht. Ne, das sind die Beweise. Und anschließend geben wir das meistens halt auch an die Fachkommissariate ab.
Okay. Das
Ich lerne so viel Neues, und ich habe ein falsches Bild gehabt im Vorfeld. Das ist total spannend. Ja. Also wirklich spannend.
Ich habe ja
nochmal, Fernsehen bildet nicht.
Und das Ding ist ja auch, ich habe ja auch trotzdem, ich sag mal, mindestens ein paar Mal die Woche ja über meinen Beruf und auch darüber, dass wir das zum Beispiel in Schwerte, du arbeitest ja in Dortmund.
Genau.
In Dortmund ist es vergeben. In Schwerte machen das alle Bestatter dort in Schwerte. Deswegen haben wir da auch immer mal wieder halt, dass wir als Bestatter dann kurzzeitig tätig werden, diesen Kontaktpunkt haben. Aber prinzipiell dachte ich schon, dass halt quasi so ein, oftmals die rausgehen, auch so ein bisschen an einer anderen Stelle, ich sag mal, auch recherchieren. Aber ich wusste gar nicht, dass
also das klar, unter Umständen schon, auf jeden Fall.
Okay.
Aber halt, wir bringen den Sachverhalt halt nicht zu Ende oder die Ermittlung halt nicht bis zum Ende. Wir verfügen nicht an die Staatsanwaltschaft ab. Das machen halt andere Dienststellen dann wieder.
Okay.
Okay, ja. Das heißt also, ein nicht geklärter Todesfall, unnatürlich oder unklar, ne? Geht erst über einen Arzt, dann über die Streifenpolizei, dann über euch und dann weiter an eine Fachabteilung.
Genau, tatsächlich.
Und die Fachabteilung gibt ja, so ist es ja dann die Empfehlung an die Staatsanwaltschaft, und die macht ja dann wiederum noch andere Sachen.
Die prüfen nochmal, genau.
Genau.
Also im Grunde genommen werden ganz viele Leute pro Sterbefall hinzugezogen, die einmal gucken, ist da irgendwas komisch, und die dann letztlich halt auch den Verdacht für irgendwas halt finden könnten, rein theoretisch, ne?
Ja.
Genau.
Aber Staatsanwaltschaft auch ein wichtiges Thema, auch ein toller Aufhänger für einen nächsten Podcast. Ja.
Wenn hier irgendwer ist, der dazu was beitragen kann und möchte, meldet sich gerne. Ist. Genau, meldet sich gerne. ich finde das total spannend, weil das ist ja ein unglaublich sicheres Konstrukt, ne? Durch irgendwie, das ist ja nicht nur Vier-Augen-Prinzip, sondern ich bin nicht so gut in Mathe, aber das sind ganz viele Leute. Also Zig-Augen-Prinzip, um da noch drauf zu gucken. Ne? Also ich meine, es kann natürlich unterwegs immer mal was im stille Postverfahren untergehen oder wie auch immer, aber das ist ja cool durchdacht.
Ja, also tatsächlich schon, glaube ich auch. Ich glaube, dass das Deutschland schon sehr, sehr gut macht. Vor allem, weil halt auch, ich meine, es gibt andere Länder, da ist das mit den sicheren Todeszeichen nicht immer ganz so sicher. Und bei uns kann man sich halt schon im Klaren darüber sein, dass wenn jemand sagt, also ein Arzt sagt, der ist tot, dann ist der halt auch tot. Mhm. Und da braucht man keine Angst haben, dass irgendwie der Angehörige lebendig begraben wird oder sowas.
Ja.
Das ist ja schon auf jeden Fall eine Sache, für die man sehr dankbar sein kann, denke ich auch.
Cool. Hast du dir irgendwann Gedanken gemacht, ob du dich auch mal spezialisieren möchtest dann hinterher?
Ja, also klar, natürlich, auf jeden Fall. Ich würde behaupten, dass ich schon ein bisschen spezialisiert bin in dem, was ich jetzt hier gerade tue. Aber also ist halt nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht auch irgendwann mal die richtigen Tötungsdelikte bearbeiten möchte. Mhm. Genau. Aber bei der Polizei gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Und oft ist es halt auch so, dass man vielleicht mal alle paar Jahre wechselt und was anderes wieder macht. Und ja, mal sehen.
Okay. Ich muss jetzt nochmal zurückkommen zu der Situation zu Hause, also oder wo auch immer jemand verstirbt und gefunden wird. Wie ist das, wenn dann tatsächlich so ein, wenn es komplett unklar ist, ist es jetzt nur nicht natürlich oder ist da vielleicht doch irgendwie mehr dahinter? Durchsucht ihr dann auch sofort vor Ort? Oder wartet ihr, bis alles weg ist und
also, Durchsuchungsmaßnahmen, alles ist ja irgendwo rechtlich vorgeschrieben. Und egal, was wir machen, das haben wir uns ja nicht ausgedacht oder aus irgendeiner Laune heraus machen wir das ja nicht, sondern das wurde ja mal irgendwann niedergeschrieben. Das meiste steht halt in der Strafprozessordnung. Und eine Durchsuchung als solche ist jetzt auf gar keinen Fall eine Maßnahme, die man einfach so trifft. Also ich kann mir gerade keinen Sachverhalt vorstellen, wo das dann der Sinn ergeben würde, zu durchsuchen. Außer natürlich bei Tötungsdelikten. Aber bei einer ganz normalen, unklaren Todesursache würde das jetzt nicht passieren, dass man irgendwas durchsucht. Vielleicht guckt man mal in der Tasche oder sowas oder in der Jackentasche nach einem Ausweis. Aber das wäre es dann auch. Ja. Also nach einem Ausweis zu suchen, das findet schon regelmäßig statt. Aber die Wohnung zu durchsuchen, wüsste ich auch gerade gar nicht, warum.
Okay. Finde ich beruhigend für die Menschen, die drumherum sind.
Ja.
Das sind so Sachen. Also ich habe im Vorfeld mit ganz vielen gesprochen und dann so, oh, was, echt? Wenn man das nicht direkt weiß, dann kommt die Polizei. Oh mein Gott, was muss ich denn dann machen? Und durchwühlen die dann alles? Ne? Also aufgerissene Schubladen und Schränke und hast nicht, also da gibt's ganz, ganz viel Unsicherheit bei vielen Menschen da draußen, die glücklicherweise und auch mit Recht noch nie Kontakt zu euch hatten.
Ja.
Von daher finde ich das gerade sehr, sehr wertvoll.
Ich sag mal, die Situation, dass jetzt jemand zu Hause verstorben ist und das eine einigermaßen ruhige Situation war und man im Endeffekt einfach nur einen Notarzt hatte, der sagte, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ist ja die eine. Es gibt aber natürlich auch diese andere Situation, dass man irgendwie, ich weiß nicht, eine ganz schwierige Auffindesituation hat und eventuell vermuten sollte, das war vielleicht sogar Mord. Was passiert dann anders? Also wo wir jetzt gerade dann bei Durchsuchung waren und so weiter, aber was passiert dann zum Beispiel, weiß ich nicht, auf offener Straße oder irgendwo auf dem Feld und das sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus, dann wird das alles ein bisschen größer aufgezogen wahrscheinlich, oder?
Ja, deutlich größer. Dann wird aus 2 ganz schnell mal, I don't know, 20 oder so. Also es ist grundsätzlich so, dass wenn der Arzt schon bei dem Bescheinigen des Todes feststellt, er hat hier Hinweise auf ein Fremdverschulden, ist er unverzüglich dazu verpflichtet, seine eigene Leichenschau, die er eigentlich machen muss, abzubrechen und sofort die Polizei zu rufen. Und wir würden dann auch keine Leichenschau mehr machen als Kriminalwache oder Kriminaldauerdienst, sondern wir würden auch nur hinfahren, die Lage sichern, sag ich mal, den Ort absichern und dann würde sofort eine Mordkommission alarmiert okay. werden, ne? Die sich dann, die dann aus Kriminaltechnikern und was weiß ich nicht alles bestehen und die sich dann quasi der Sache annehmen und dann alles.
Okay, abarbeiten. Verstehe ich das richtig, weil ihr dann Spuren irgendwie verwischen würdet oder?
Ja, also genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass da mache ich vielleicht mal einen kleinen Ausflug. Also wir verlieren ja, wir verlieren ja dauerhaft, wir verlieren ja dauerhaft irgendwie Hautschuppen oder sowas. Ne? Und wir hinterlassen eigentlich immer, egal wo wir sind, unsere DNA. Und das ist fast nicht zu vermeiden. Und es ist natürlich total hilfreich für dann irgendwann auch mal die die Untersuchungen, die dann im Labor stattfinden oder sowas, wenn man die Kleidungsstücke oder die die Haut dann halt, letztlich macht man ja überall so Klebeband auf den Körper des Verstorbenen bei Tötungsdelikten und zieht die ab und guckt dann halt, ob da irgendwie DNA-fähiges Material drauf ist. Mhm. Und umso mehr unterschiedliche DNA da drauf ist, umso schwieriger wird es ja auch dann irgendwie zu sagen, das ist auf jeden Fall der Täter, weil dann müsste man eigentlich rein theoretisch immer alle Einsatzkräfte erstmal anfordern, die DNA abzugeben, um zu überprüfen, okay, wer ist berechtigterweise an der Leiche gewesen und wer halt nicht. Und damit halt sowas, damit man sowas halt gering hält, verzichtet man da drauf, ne? Und dann, es ändert ja auch nichts. Also warum soll ich dann gucken, wenn ich dann auch später dann der Kriminaltechniker oder vielleicht sogar unter Umständen der Rechtsmediziner sogar darauf gucken kann.
Hm. Ja klar, der Tod wurde festgestellt. Da
genau.
Ist, ja, okay. Auf ein paar Minuten kommt es dann auch nicht mehr an wahrscheinlich, ne? Okay, wow. Ich habe jetzt noch so viele Fragen zu dieser CSI-Situation, aber das würde den Podcast
Das glaube ich auch.
Vielleicht an, also um mal die Kurve zu kriegen.
Ja, bitte.
Wir haben ja den Podcast gemacht, um ich sag mal, über den Tod aufzuklären und alles, was in dem Zusammenhang passiert. Trotzdem ist es vielleicht gar nicht so unspannend, einfach mal herauszufinden, in welchen anderen Fällen generell auch die Kripo tätig wird. Also einfach nur, wann kommt sonst noch die Kripo, ne? Nicht jetzt nur, nicht jetzt nur, also ich sag mal, in dem Fall, sondern was macht die Kripo sonst so? Also sonst hört man ja immer nur Kriminalpolizei, so würde ich jetzt mal, oh, das muss aber ganz schön ernst sein.
Guck mal, bei, bei den Nachbarn schon wieder, siehst du?
Genau. Ich wusste es doch.
Man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass es gibt keinen Sachverhalt, der, wenn er nicht quasi auch irgendwie eine Strafvorschrift tangiert, der nicht auf einem Tisch eines Kriminalbeamten oder einer Kriminalbeamtin landet. Bei uns in NRW ist das halt einfach so, dass die Streifenpolizei jeden Sachverhalt aufnimmt, eine Strafanzeige fertigt und diese Strafanzeige wird dann zu dem zuständigen Kommissariat übersendet und da kümmert sich dann immer irgendein Kriminalbeamter um diese Straftat und der verfügt die dann irgendwann auch an die Staatsanwaltschaft ab. Das heißt, rein theoretisch, ja, beschäftigen wir uns mit jeglicher Form der Kriminalität. Also das kann halt ein Einbruch sein, ne, in einen Kiosk, aber auch in eine Wohnung. Oder das kann halt auch ein Brand sein, der gelegt wurde. Ein Vermisstenfälle sind keine Straftaten, aber da sind wir natürlich dann auch involviert. Aber das kann halt auch ein Raubdelikt sein auf der Straße, wo das Handy gezockt wurde oder sowas. Oder halt auch dann das Tötungsdelikt.
Okay, das ist also echt ganz schön vielfältig.
Jede Ermittlung.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also in NRW ist es auf jeden Fall so, ja. Da wird jede Ermittlung halt in der Regel durch die Kriminalpolizei vorgenommen.
Okay, jetzt weiß ich auch.
Da braucht man ja auch wahnsinnig viele Menschen.
Ja, aber tatsächlich, jetzt weiß ich ja auch, warum Streifendienst doch das Spannendere ist. Das mit mehr Action.
Ja, gut, das, klar, weil man das alles...
Es erschließt sich.
Ja, gut, weil der Streifenpolizist das quasi mitmacht, was er dann später an die Kriminalpolizei weitergibt.
Also
weitergeben muss, weil er es dann irgendwann nicht mehr selber recherchieren darf.
Ja, genau. Ja, dann die ganzen typischen Maßnahmen wie Vernehmungen oder sowas, ne, oder erkennungsdienstliche Behandlung oder sowas, das sind dann halt alles klassische Aufgaben der Kriminalpolizei. Und vorher dieses, ich fahr hin, ich guck, wer da ist, was ist gerade hier passiert, haben wir hier Verletzte oder sowas, ist einer flüchtig? Das sind erstmal Aufgaben für die Streifenpolizei.
Okay. Das heißt, dann haben die Streifenpolizisten auch den Adrenalinkick, weil sie nie wissen, was sie tatsächlich vor Ort erwartet, ne?
Genau, auf jeden Fall. Ja. Und wir haben wenigstens schon mal die Einschätzung der Streifenpolizei bekommen.
Deswegen,
das ist viel wert tatsächlich, ja.
Ja,
okay.
Den ersten Eindruck.
Ja. Wow, okay. Das heißt also, Für alle, die jetzt irgendwie sich denken, oh mein Gott, was passiert da? Als Hinterbliebene muss man erstmal überhaupt keine Angst und keine Scheu haben, wenn ihr kommt. Das ist erstmal total normal.
Genau, also das ist tatsächlich wirklich total obligatorisch mittlerweile.
Mhm.
Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ja, weiß ich nicht, ein großer Anteil auf jeden Fall nur noch über die Polizei läuft,
mhm.
An Sterbefällen. Und man muss sich da überhaupt gar keine Sorgen machen. Also man muss sich auch nicht verstellen oder sowas. Ne? Jede Reaktion, jedes Gefühl ist erlaubt. Man darf sein, wie man halt nun mal gerade eben sein möchte. Und ja, man muss sich halt mit so ein paar Unannehmlichkeiten dann halt leider anfreunden. Ne? Dass wir halt die Leiche so ein bisschen abschirmen, dass wir sagen, wir gehen da jetzt mal hin, wir müssen uns das einmal angucken. Wir müssen den Leichnam auch beschlagnahmen. Das heißt, wir rufen einen Bestatter an, der kommt, der diesen Leichnam abtransportiert. Mit Angehörigen würde ich jetzt das Wort Leichnam nicht in den Mund nehmen, sondern da spreche ich dann immer über den Vater oder die Mutter oder das Kind leider. Und genau, das muss man leider in Kauf nehmen, dass wir das so ein bisschen abschirmen, sag ich mal.
Mhm.
Und dann auch, ja, das ein paar Tage dauert, bis man die Bestattung, wie man sie sich vielleicht schon vorgestellt hat, ne, dann in die Wege leiten kann. Aber ansonsten kann man jede Frage stellen, die man stellen möchte.
Mhm.
Und jedes Gefühl zeigen, was man zeigen möchte tatsächlich, ja.
Okay, das finde ich sehr tröstlich, muss ich sagen. Wie siehst du das?
Ja, total.
Ja.
Was ist denn, also, ja, ich bekomme das natürlich irgendwie häufiger mal gespiegelt so, entweder, oh Mann, da kam Kriminalbeamte, die hatten alle eine Waffe am Holster, ich hatte irgendwie Angst, dann kamen die auf mich zu und dann hatte ich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht.
Hm.
Habe aber auch schon gehört, oh Mann, die haben sich ganz toll um mich gekümmert. Das war eigentlich okay, auch wenn es irgendwie trotzdem die Polizei war, die bei mir im Haus war. So diese Grundsituation ist natürlich immer unangenehm.
Hm.
Glaube ich.
Voll.
Aber wie ist die Reaktion, also ich sag mal initial, aber auch später, ist es dann schon, dass immer eher so ein bisschen auf Distanz gehalten wird oder ist es auch okay, dass manche Angehörige sich auch wirklich dann irgendwie die Zeit nehmen und sagen, okay, dann nehme ich das jetzt an?
Ja, das ist total unterschiedlich. Also ich schon wahrscheinlich schon fast jede Reaktion so mitbekommen letztlich bei den Angehörigen. Die allermeisten, die sind ganz verständlich und sobald man denen einmal erklärt hat, warum wir da sind tatsächlich, dann ist da auch keiner mehr ja fragend oder irgendwie uns gegenüber ja unverschlossen, sag ich mal. Die Situation ist komisch, definitiv. Es ist halt auch gerade was Schlimmes passiert für viele. Und dann kommen da noch welche und meinen jetzt, sie müssten hier den Ablauf bestimmen. Das ist natürlich Kacke.
Hm.
Aber
ja, dieses Fremdbestimmtsein.
Ja,
sich,
genau,
ne?
Total, auf jeden Fall.
Voll.
Und aber in der Regel kriegt man das irgendwie alles hin. Wenn man da transparent ist, dann versteht das, glaube ich, jeder.
Werdet ihr speziell darauf trainiert, dann auch die Situation für die Angehörigen so angenehm wie möglich zu machen?
Also klar ist das ein großer Teil in der Ausbildung, mit den Angehörigen zu sprechen. Und dann ist es halt auch viel Mensch einfach sein und ja, in sich selber hineinhören, was man in der Situation vielleicht gerade empfinden würde, wenn man ja und wie man, wenn man halt so reagiert, wie man gerade reagiert.
Mhm.
Vielleicht so eine Frage einfach, die vielleicht jetzt ein bisschen komisch klingt, wenn das von mir kommt, aber im Endeffekt kann man trotzdem sich noch, also du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass ein Bestatter kommt, dieser Bestatter dann den beschlagnahmten Leichnam zu sich holt, beziehungsweise zum Hauptfriedhof beispielsweise. Wir als Familie haben dann zum Beispiel einen Bestatter, dieser Bestatter soll das machen. Kann ich dann auch sagen, der soll das machen?
Also der kann den Leichnam nicht zum Hauptfriedhof bringen lassen, aber man kann den auf jeden Fall sofort anrufen und dem sofort sagen, hier, ne, mein Vater ist verstorben, die Polizei ist involviert, dann wissen in der Regel fast alle Bestatter schon, was das für Folgen hat, ne, dass es halt ein paar Tage dauert, dass der Leichnam jetzt quasi an der und der Örtlichkeit liegt und letztlich für die Bestattung selber spielt das halt keine Rolle, ne? Da kann man sich dann den Bestatter, den man sich vorher vielleicht schon ausgesucht hat, auf jeden Fall dann auch kontaktieren und den das halt machen lassen, wie man sich das vorstellt.
Ja. Wollte ich nur einmal nochmal gefragt haben, weil ich das ganz wichtig finde. Nicht so unter dem Motto, derjenige, der das jetzt gemacht hat. Ich habe da einen Namen draußen gelesen und dann muss ich den jetzt nehmen.
Ja, ja, klar. Oder wie hier in Dortmund, ne, wenn du sagst, das ist vergeben an genau, ein das macht Institut, ein Bestatter, genau. Dann ist das ja so, oh mein Gott, ne, dann kann ich das jetzt gar nicht mehr auswählen ja. Oder wie auch immer. Und
der
das,
ist ja so weit ja. Weg. Was, also ja. Ne, das
ja.
Gibt ja dann zum und, Beispiel ja, ja, dann auf der einen Seite von der Stadt.
Genau. Und der andere sein? Hat schon alle Unterlagen oder wie auch immer. Ne, muss ja, ich ja, genau. Ja, okay. Ja, da sind ja ganz, ganz viele Fragen, die in der Situation voll. Immer so auftauchen. Ja.
Wir machen das zum Beispiel auch für Lünen. Ne? Und für das ganze Stadtgebiet Lünen. Und das ist halt trotzdem so, dass die Verstorbenen erstmal nach Dortmund verbracht werden zum Hauptfriedhof. Und da kommt die Frage dann natürlich total oft, also warum jetzt denn nach Dortmund? Also wir wohnen doch schon immer in
ja.
Lünen.
Und, ja, ja, klar.
Ja gut, da muss man dann, klar, das muss man dann ja. Erklären. Ne?
Ja gut, das ist schon ein Stück, ne? Wie sind das, 10 Kilometer oder so?
Ja.
Ungefähr. Ja, ja, gut, das könnte ich auch nachvollziehen.
Ja, ja, aber ne, wenn die ganze Familie da in Lünen irgendwo liegt, ne, und dann so, oh.
Genau.
Voll. Also ja. Die Frage an sich verstehe ich. Deswegen,
absolut,
deswegen,
ja.
Deswegen wollte ich das einmal, ja. Ist ja immer ja. Schön, wenn ist ja schön, immer schön, wenn ich das sage, aber ich finde das noch besser, wenn das ein Kriminalbeamter sagt.
Jetzt ist ja, du hast es schon gesagt, jetzt ist ja kein Einsatz wie der andere und du hast alle Situationen oder alle Reaktionen irgendwie der Menschen vor Ort schon miterlebt. Gibt es da auch irgendwas, wo du sagst, das nehme ich, das lässt mich nicht so los, das nehme ich auch mal mit nach Hause. Und ist es dann eher, ich sag mal so, die Auffindesituation oder ist es dann auch eher die Familie, die Freunde, die Menschen, die hinterblieben und dabei sind, die einen mehr beschäftigen vielleicht?
Also ich würde sagen, in der Regel, die Regel ist, dass man die Einsätze nicht mit nach Hause nimmt, aber ich glaube, es wäre auch vermessen zu behaupten, dass man das nie macht. Also es gibt immer irgendwelche Sachen, die einen so ein bisschen beschäftigen, wo man sich selber vielleicht auch mit identifizieren kann. Mhm. Und die nimmt man dann vielleicht schon mal mit nach Hause. Im Sinne von, dass man darüber nachdenkt. So ist es bei mir halt jedenfalls. Dann ist halt ganz wichtig, dass man darüber spricht. Und was mich jetzt mehr tangiert, also ich kann ja auch nur für mich persönlich sprechen, mich persönlich tangiert mehr, was die Angehörigen dann sagen, ne, wie schlimm das gerade für die ist, wenn ich die Reaktion sehe, die Auffindesituation selber. Ich meine, die sind ja auch nicht immer alle frisch verstorben. Das nimmt mich jetzt nicht so mit. Das kann ich ganz gut verpacken, aber mit den Angehörigen ist schon schwieriger.
Okay.
Habt ihr denn in der Institution Polizei, ich sag mal, da auch für den Fall, dass euch das doch, weiß ich nicht, aufgrund der Situation an sich oder weil es vielleicht was ist, was euch selber mal vorgekommen ist und deswegen ihr dann da sagt, boah, das ist mir jetzt echt schwer gefallen und das nehme ich mit und das hat es eigentlich einen Riss tiefer gemacht. Ich sag mal, Supervision, dass es innerhalb der Polizei irgendwie nochmal professionell, ja?
Ja, das gibt's mittlerweile. Klar, das gibt's schon. Ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass es so Dinge gibt wie PTBS oder sowas, ne, oder und dass die Polizei da früher wenig vielleicht gemacht hat sogar und dass da viele dann irgendwann auch krank geworden sind. Deswegen gibt es tatsächlich unzählige Beratungsmöglichkeiten oder so Sachen wie Supervision. Wir haben auch eigene Notfallseelsorger beziehungsweise Polizeiseelsorger, die sich dann nur um uns kümmern.
Schön.
Es gibt auch so etwas wie die psychosoziale Unterstützung, die dann auch kommen nach belastenden Einsätzen, die sich die annehmen, mit dir sprechen und letztlich ist da schon mittlerweile richtig viel möglich. Und wenn man möchte und manchmal auch nicht, manchmal wird man auch gezwungen dazu, was auch gut ist, finde ich. Aber wenn man möchte, kriegt man auf jeden Fall alle Unterstützung, die man auch braucht.
Sind das dann auch Menschen, die selber schon mal, ich sag mal, vor Ort im Einsatz waren und dann noch besser adaptieren können oder sowohl als auch?
Ja, genau, sowohl als auch. Also bei der Polizeiseelsorge sind überwiegend Fahrerinnen und Fahrer.
Okay.
Aber bei der psychosozialen Unterstützung oder auch bei sozialen Ansprechpartnern oder sowas sind häufig einfach auch Kollegen, die das alles selber vielleicht schon mal mitgemacht haben.
Ja.
Also diese Einsätze und ja, da kriegt man eigentlich eine gute Mischung aus allem.
Ich würde da gerne nochmal auf eine frühere Folge hinweisen, die wir ja schon mit einem Notfallseelsorger hatten, der dann ja auch erzählt hat, ich erinnere mich dunkel, dass es dann für die Einsatzkräfte immer noch eine Extramannschaft gibt für die Vorortseelsorge, ja. Also ich bin ganz schön begeistert, dass wir so ein schönes Netzwerk haben für alle Beteiligten an der Stelle. Ne? Also ich glaube, da wo Menschen aufeinandertreffen, kann es immer auch mal Reibungspunkte geben und keine Ahnung, ne, wenn da jetzt Hinterbliebene sind, die sind gerade, was weiß ich, sowieso total unter super Stress und dann passiert jetzt auch noch ein Todesfall und dann kommt die Polizei und dann guckt die Polizei irgendwie böser, als man das verträgt.
Also Steven guckt nicht böse.
Nee, absolut gar nicht. Ne, aber da kommt ja dann, ne, also ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen da draußen gibt, die sagen, boah, das war eine total fürchterliche Erfahrung für mich. Mhm. Ne? Von daher glaube ich, dass das passiert, weil Menschen, wenn sie aufeinandertreffen, halt immer auch ein bisschen was von sich mitbringen. Aber wenn ich jetzt hier so für mich das Resümee ziehen würde, würde ich sagen, Leute, habt keine Angst irgendwie, das sind alles ganz normale Menschen. Ich bin auch gar nicht mehr nervös, dass ich neben dem Kripo-Bahn bin. Und ich finde das richtig, richtig gut zu wissen, dass es so viele Sicherheitsmaßnahmen auch gibt. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass irgendwas nicht mit so rechten Dingen zugegangen ist und dann als Hinterbliebener auch zu wissen, ey, da wird sich drum gekümmert und da sind ganz viele Menschen beteiligt, um auch uns zu helfen, irgendwas aufzuklären, finde ich total super.
Dito. Ach, ja, aber ist so. Also ja, aber ist wirklich so, weil ich glaube, das ist total gut, dass wir dieses Gespräch jetzt auch einfach mal heute geführt haben. Und ich glaube, wir haben eigentlich von unserer Seite aus alle Fragen jetzt soweit erstmal gehabt. Ne? Was aber mit Sicherheit vorkommen kann, ist, dass irgendwer von euch noch Fragen hat. Und ich denke mal, Steven wäre mit Sicherheit auch nochmal bereit, mit uns nochmal zu sprechen. Weil ich kann mir schon vorstellen, gerade dieses Thema, das ist in meinem Beruf immer wieder eine Sache, wo immer wieder Fragen kommen, wo ich gar nicht weiß, wo kommen die her, wo rühren die her. Dieser Berührungspunkt Polizei ist in unserer Gesellschaft ja auch manchmal positiv, manchmal negativ behaftet. Und das ist
auf jeden Fall klar.
Genau, deswegen das immer so Polizei im Sterbefall, das sind zwei so negativ mit negativ, das ist wieder ganz, boah.
Ja,
ne,
genau, so. Und das ist der Worst Case, genau.
Genau, und deswegen fände ich das ganz toll, falls irgendwer von euch noch irgendwelche Fragen hat, die wir beantworten sollen, dann würden wir natürlich auch noch eine weitere Folge machen.
Ja, wir sammeln, ne, also wir sind ja überall ansprechbar, also Alex und ich sitzen auch tatsächlich persönlich dahinter und beantworten alle Fragen und Nachrichten. Ich würde mich total freuen, wenn da noch was käme. Dann noch mehr aufzuklären und noch mehr Sicherheit einfach zu geben. Und ich finde es total schön, dass wir heute so eine Lanze brechen konnten, finde ich. Ne? Weil, also, wenn ich so die Medienberichte verfolge, bricht es mir immer das Herz, dass so bestimmte Berufsgruppen nicht immer so gut davon kommen.
Ja, eine Frage gibt es aber noch, bevor wir jetzt hier dich in den Feierabend bringen. Und zwar, die Frage stellen wir jeden Podcast-Gästen von uns. Was glaubst du, kommt danach?
Boah, das ist eine gute Frage.
Die stand doch extra nicht in den Fragen, die wir dir geschickt haben.
Ich glaube, manchmal würde ich mir wünschen, dass da so etwas wie der Himmel kommt. Ich befürchte allerdings, dass da einfach gar nichts ist.
Danke.
Dankeschön. Ja, das war unsere Folge heute mit Steven, dem Kriminalbeamten. Und falls ihr uns weiterhin folgen wollt auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, findet ihr uns auf Facebook, Instagram. Da sitzen, wie Katrin gerade schon gesagt hat, auch wirklich wir hinter. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Podigy, auf Deezer. Ich glaube, das nicht Deezer. Das Apple Podcasts, genau. Danke, Katrin. Und natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns. Und bei all den schweren Themen, vergesst das Leben nicht.